Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit der Profi-Ruderin, Profi-Seglerin und Abenteurerin Lisa Fahrthofer vom Attersee.
Ich glaube, ab und an ist jeder so ein bisschen ein Abenteurer, aber ich habe natürlich da schon auch öfters die Chance genutzt, eine zu sein, ja.
Die Halterin zahlreicher Weltrekorde ist nicht nur als erste Frau im Südpolarmeer gerudert, sondern ist aktuell Teil einer reinen Frauen-Segelcrew und auf den Ozeanen der ganzen Welt unterwegs.
Wir haben ja dort da Finnwale gesehen, die Pinguine waren die ganze Zeit bei uns, es waren irgendwelche anderen Tümmler, waren auch mal in der Gegend, das konnte man nicht genau zuordnen. Respekt haben wir natürlich schon gehabt, falls Orcas daherkommen, weil wir ja nicht wissen, wie die auf uns reagieren, weil es da ja gerade schon unterschiedliche Gruppierungen gibt.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Wir sind ja eigentlich Wassersportler, oder?
Ja, du schon mehr, aber ich ein bisschen.
Ja, aber bei unserem heutigen Gast muss ich sagen, vielleicht ich auch nicht, denn sie macht alles, was Gott verboten hat und noch viel, viel mehr. Wir haben die Lisa Fahrthofer zu Gast, die ist aus Attersee und ich würde sie fast als Abenteurerin bezeichnen. Lisa, grüß dich, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß euch.
Bist du eine Abenteurerin?
Ich glaube, ab und an ist jeder so ein bisschen ein Abenteurer, aber ich habe natürlich da schon auch öfters die Chance genutzt, eine zu sein, ja.
In jedem Fall bist du Spitzensportlerin beim Union Yachtclub Attersee. Segelst du, du hast aber auch gerudert in Seewalchen, also einiges schon am Wasser und rund ums Wasser gemacht.
Definitiv, ja. Wasser war immer Anziehungspunkt für mich und ich kann auch mittlerweile nicht mehr länger wo sein, wo jetzt nicht unbedingt der Wasser in der Nähe ist.
Ich muss dich kurz ein bisschen vorstellen. Ich habe mir ein bisschen zusammengestellt, was du eigentlich so gemacht hast. Du bist ja wirklich eine typische Atterseherin. Du bist von hier, bist aber immer wieder hinausgegangen in die Welt. Also du warst, glaube ich, gerade in der Jugend sehr erfolgreich im Rudern und dann beim Segeln hast du auch nicht das Normale gewählt, sondern ein Boot, wo jeder sagt, da muss man schon was können. Ich glaube, das war der 49er FX, Olympiaklasse. Tolles Boot. Irgendwer hat mir einmal gesagt, das ist das einzige Segelboot, das nicht aufrecht steht, wenn man es nicht hält. Und dann bist du Teilnehmerin der Shackleton Mission gewesen, was ich auch sehr spannend finde. Ich habe die Bücher von Ernest Shackleton gelesen, du wahrscheinlich auch. Da seid ihr im Südpolarmeer gerudert, zu sechst. Das muss man einmal machen. Und mittlerweile bist du Hochseeseglerin geworden und bereitest dich, du musst mich ausbessern dann später, du wirst es ja alles erzählen, aber bereitest dich auf große Regatten vor mit einer reinen Frauencrew. Wenn dein Leben ein Film wäre, welcher Moment wäre die spektakuläre Anfangsszene? Denk einmal nach, was steht so wirklich exemplarisch für dich? Was wird da stattfinden?
Oh ja, ganz schwierige Frage, weil ich mich natürlich so glücklich schätzen darf, dass ich schon sehr, sehr viel erlebt habe. Mhm. Aber ich glaube, was mir einfach unheimlich in Erinnerung geblieben ist, ist einfach diese Sonnenaufgänge in der Antarktis, wo wir die Wellen noch dabei gehabt haben und wo halt dann auch die Möwen oder Albatrosse in dem Fall halt bei uns vorbeigeschwirrt sind. Und eben diese ersten Strahlen von der Sonne, das würde man, glaube ich, so ein bisschen... Ja.
Okay, aber als Film kommt da nicht Titanic jetzt, wegen den Eisbergen. Ich habe ein entzückendes Foto von dir gesehen mit Pinguinen.
Definitiv, ja. Wir waren ja, bevor wir sozusagen unsere Mission gestartet haben, mussten wir das ganze Boot ready machen, alles zusammenpacken, die ganzen Sicherheitsvorkehrungen treffen auch. Und da durften wir eben kurz sozusagen Land berühren und waren auch insofern Gäste von der Admiralty Bay dort, von der polnischen Forschungsstation. Und dort sind ganz, ganz viele verschiedene Arten von Pinguinen. Und unter anderem eben dieser eine Pinguin, der einfach unheimlich fotogen war. Also sie haben uns natürlich immer gesagt, naja, Abstand halten und einen Schritt bist du weggegangen, ist er sozusagen nachgewatschelt. Also es war unheimlich entzückend, ja.
Großartig.
Unglaubliche Eindrücke, aber ich habe mir nämlich auch gedacht, diese Expedition, die war ja, glaube ich, schon was ganz Extremes und wir werden auch das eingehen, was da passiert ist, aber ich habe mir wirklich gedacht, ich muss dir auch nach der Schönheit fragen und das hast ja du jetzt schon beantwortet, sehr cool. Was treibt denn dich an in deinem Leben? Sind es die Stunden des Erfolges, des Jubelns oder sind es eben die stillen Momente zum Beispiel auf hoher See?
Definitiv beides. Also man kann von beiden unheimlich profitieren. Mhm. Einerseits von der Stille oder halt einfach auch von diesem Gefühl, zur Ruhe zu kommen. Ich finde es momentan unheimlich schwierig, diese Ruhe auch wirklich zu genießen, weil einfach das Leben so schnelllebig ist oder immer mehr wird. Und andererseits natürlich ist man unheimlich glücklich und natürlich auch zufrieden. Also es ist, glaube ich, auch dieser Leistungsgedanke in mir, dass ich eben was schaffen will oder dass ich halt einfach auch ein Ziel erreichen will. Und die Kombination aus beiden ist natürlich das perfekte Zusammenspiel.
Wie ist denn der Unterschied? Ich weiß, bei der Shackleton-Mission wart ihr eine Mannschaft, aber Leute, die du zum Teil gar nicht kanntest, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Wie ist denn das, wenn du jetzt am See hier unterwegs bist? Bist du immer in Mannschaften unterwegs oder eher alleine und was genießt du mehr?
Ich genieße momentan eigentlich mehr das Gruppengefüge, muss ich dazu sagen. Ich habe sehr, sehr lange sehr viel alleine trainiert, habe ich auch müssen, es hat einfach die Sportart erfordert. Mhm. Du musst im Rudersport vor allen Dingen sehr, sehr viel Einzelleistung bringen. Das heißt, es zählt einfach deine Leistung und dann wirst du infolgedessen eben alleine zu den Wettkämpfen geschickt oder im Team. Und im Segelsport ist es grundsätzlich eine Teamsportart. Also du kannst schon alleine aufs Wasser gehen, aber es macht einfach mehr Spaß, wenn du im Team am Wasser bist. Also das Spezielle beim Segeln ist wirklich der Erfolg im Team.
Aber ich stelle mir vor, du warst ja Vorschotterin, glaube ich, gell? Du warst draußen im Trapez. Ich hätte so eine Wut, wenn mein Steuermann oder meine Steuerfrau dann irgendeinen Blödsinn macht. Also ganz ehrlich, es ist, glaube ich, nicht immer leicht im Team, oder?
Definitiv. Und ich glaube, dass da der österreichische Segelverband richtig, richtig gute Arbeit leistet. Es war von Anfang bis Ende immer jemand dabei, der dich natürlich coacht am Wasser, aber der dich auch mental coacht. Und ein Team ist immer schwierig natürlich zu coachen, weil es wird immer die Momente geben, naja, aber das ist passiert, weil du den Fehler gemacht hast oder andere Situationen. Und man lernt da unheimlich viel von sich selbst, aber natürlich auch für das Teamgefüge. Und was ich aus dem Segeln einfach mitnehmen kann, ist einfach, wenn du dich entscheidest für ein Team, dann musst du auch alle Konsequenzen ziehen. Das heißt, es ist egal, ob jetzt der Steuermann sich versteuert oder nicht. Wenn du im falschen Moment sozusagen dich nimmst, ist das auch dein Fehler. Grundsätzlich kommt sie aber beide gleichzeitig ins Ziel. Dementsprechend, das Team hat den Fehler gemacht.
Verstehst du das?
Ja, hart. Es ist total hart.
Es ist hart, gell? Ja. Ich verstehe es natürlich. Lisa, wir haben uns ein bisschen überlegt.
Oh, das ist jetzt ein Querschuss. Ich habe es gerade gemerkt. Ich bin entsetzt.
Ja, ja. Ich komme ja aus dem Segeln. Ne? Das weißt du ja.
Ich merke es.
Lisa, wir haben uns überlegt, wie wir das Gespräch anlegen. Und bei dir ist es ja so, das Salzkammergut scheint immer so eine Basis gewesen zu sein in deinem Leben, aber du bist viel hinausgegangen in die Welt, hast Abenteuer erlebt, aber bist immer wieder zurückgekommen. Und wenn man so zum Beispiel deinen Insta-Account anschaut, dann sieht man das einfach richtig, dass es so diese zwei Pole gibt, die dir wichtig sind. Wir haben uns überlegt, wir fangen an im Salzkammergut und kommen dann auch wieder zurück und dazwischen gehen wir hinaus in die Welt. Wenn du die Augen zumachst, was sind denn so diese Eindrücke, diese Sinnesbilder, die du von deiner Heimat, vom Attersee hast? Was sind so die Erinnerungen, die Eindrücke, die einfach nie vergehen? Bei mir ist zum Beispiel das Geräusch. Ja, das Geräusch Attersee im Sommer ist ganz was Einzigartiges. Was ist jetzt bei dir?
Bei mir wäre es einerseits der Geruch. Also du kannst teilweise, finde ich, den Winter riechen, du kannst den Frühling riechen und natürlich auch den Sommer und den Herbst sowieso. Das sind die Dinge, die bei mir unheimlich hängen bleiben. Also für mich ist einfach auch so der Frühlingsbeginn natürlich schon was ganz was Beeindruckendes. Für mich sind aber auch die visuellen Eindrücke, die hängen bleiben. Also ich bin auch ein visueller Mensch und ich habe halt natürlich Situationen, von denen werde ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang zehren. Das ist halt einfach, wenn du um 6:30 in der Früh auf dem spiegelglatten See bist und du bist alleine. Es ist niemand da. Das sind halt Trainingseinheiten gewesen. Ich glaube, das ist eine Energie, die wird immer in mir bleiben. Und das ist das, was ich einfach mit dem Attersee verbinde. Das ist einfach diese Klarheit, Stille und dann einfach auch diese, ja, trotz diese ruhige Naturgewalt. Also es erdet. Es erdet ungemein.
Aber es ist doch schon so, gell? Dieses Bild von einem einzelnen Ruderboot am spiegelglatten See, das romantisiert man halt auch wahnsinnig, weil man sieht es und denkt sich, das ist das Ästhetischste, was es gibt, aber da ist halt auch wahnsinnig viel Kraft dahinter und Anstrengung, denke ich mal. Hast du jemals überlegt, ganz hier wegzuziehen?
Ich habe mal kurz darüber nachgedacht. Auf alle Fälle, natürlich, man ist jung, man hat alles gesehen oder man denkt sich, boah, der Platz wäre auch schön. Aber schlussendlich muss man schon sagen, in Österreich geht's uns richtig gut, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Ich habe ja doch jetzt ein paar Vergleiche ziehen können. Und dementsprechend war das für mich da einfach das Nonplusultra. Also es ist, wie du zuerst auch gesagt hast, es ist eine Base für mich, es ist Heimat und es ist das, wo ich einfach unheimlich gern zurückkomme, immer.
Was wäre eigentlich passiert, wenn du nicht an einem See aufgewachsen wärst?
Ganz, ganz gute Frage. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich in irgendeiner anderen Sportart hängen geblieben, glaube ich, weil ich einfach unheimlich ehrgeizig bin oder halt das einfach von klein auf in mir gehabt habe. Ich würde aber, keine Ahnung, ich wüsste nicht, in welcher Sportart.
Klettern.
Vielleicht nicht so. Nein, sehr viele haben immer, oder ich bin halt in der Jugend natürlich immer auf den Prüfstand gestellt worden. Und so haben immer sehr viele gesagt, nein, ich bin ja viel zu klein fürs Rudern und ich hätte doch so viel mehr Kraft in den Füßen und ich sollte doch Kraft-Dreikampf machen oder Gewicht heben oder beim Radlfahren bleiben. Also vielleicht wäre Radlfahren dann eine Option gewesen, wenn ich nicht am See aufgewachsen wäre.
Aber hat sich das dann bewahrheitet, bist du zu klein fürs Rudern? Jawohl nicht, oder?
Gott sei Dank nicht. Also es ist dann auch widerlegt worden. Jetzt in den letzten Jahren hat sich auch die Konstitution des Rudersportlers, also des Athleten, geändert. Natürlich hast du Vorteile von den Hebeln, wenn du größer bist. Aber das lässt sich mittlerweile mit der Technik und auch mit den Messungen und den ganzen Einstellungen lässt sich das schon wirklich sehr, sehr gut adaptieren. Also es kann jeder schnell sein. Du brauchst nur gute Kraftausdauer.
Siehst, Robert, sogar wir zwei könnten schnell sein beim Rudern. Wir brauchen nur gute Kraftausdauer.
Was haben dir eigentlich deine Eltern mitgegeben?
Vom Körperlichen her oder vom Mentalen?
Eigentlich beides.
Und vom Sport.
Naja, der Sport ist mir vorgelebt worden, definitiv. Also es waren beide sehr, sehr sportlich. Mhm. Beide haben Sport studiert auch. Mhm. Die Mama mehr in Richtung Turnsport, Tanzsport. Der Papa eben in Richtung Segelsport. Das ist ja zweimal bei den Olympischen Spielen gewesen im Segeln. Also von dem her waren wir relativ breit aufgestellt. Und es ist uns auch nichts verwehrt geblieben. Also wir haben uns austoben dürfen. Wir sind reiten gegangen, wir sind Judo-Woche haben wir gemacht. Wir sind in den Leichtathletikverein gegangen und. Also da war eigentlich nichts aufwendig genug für unsere Eltern. Und das muss man dann ganz hoch anrechnen, weil das ist nicht selbstverständlich.
Aber es war da dann nicht in die Wiege gelegt, dass du Ruderin wirst. Wie ist es dann zu dem kommen?
Das war ein ganz, ganz witziges Zusammenspiel. Ich bin eben zum LCRV Dubrava gegangen, also für Club Ruck ist das, ein Leichtathletik-Club, weil ich darauf angesprochen wurde in der Schule damals im BG für Club Ruck. Mittelstrecke war einfach nicht schlecht, also war ich halt eigentlich gut von den Zeiten her, habe gemeint, ja, da könnte man ja doch was machen und ich sollte doch in die Leichtathletik gehen. Ja, gesagt, getan, war ich dort, habe dann eben auch mitunter eine Schulkollegin dort wieder getroffen, die Christina Sperrer. Und die Krisi hat mich dann angesprochen und gesagt, naja, kommst halt mit zum Rudern. Also in dem Moment war damals ihre Mutter die Trainerin im RV Sivalchen. Und das war eigentlich der Startschuss für mich, dass ich zum Rudern gekommen bin. Also eigentlich durch eine Schulkollegin und die Mutter der Schulkollegin.
Und war das Liebe auf den ersten Blick?
Es war witzig. Also ich konnte es damals nicht einschätzen. Es hat mir einen unheimlichen Spaß gemacht. Und ich bin, glaube ich, auch so ein bisschen süchtig geworden, weil die Bewegung an sich sehr, sehr schwierig ist. Das Zusammenspiel mit Gleichgewicht am Wasser, mit Kraft und Ausdauer und sich dann natürlich auch gegenseitig zu matchen, hat einen unheimlichen Spaß gemacht. Und das war dann irgendwie so ein kleiner Suchtfaktor. Und natürlich die Kombination mit der Christina und mit der Margret, die mir einfach unheimlich gefallen hat.
Sehr toll. Ich kenne die Familie sehr gut sogar und sehr lang. Wart ihr dann einmal ein Team, du und die Christina, in einem Zweierboot?
Ja, also die Christina und ich, wir sind damals dann auch gemeinsam gerudert. Im RV Sivalchen hat es zu dieser Zeit nicht so viele junge Mädels gegeben. Und im Rudersport war damals eine Mixed-Wertung noch nicht sozusagen legal. Also das wird ja jetzt ein bisschen verändert im olympischen Rudersport. Aber in der Zeit hat es eben damals das noch nicht gegeben, sondern du bist als Juniorin in diesem Alter, also mit 15 Jahren, bist du eben sozusagen mit gleichaltrigen Mädels im Boot gesessen und hast dich da einfach verglichen.
Kannst du den Sport für Junge sehr empfehlen oder ist es schon sehr anstrengend? Ich denke es mir nämlich immer.
Der Rudersport ist ein Sport, der unheimlich viel mitbringt. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass da jemand einsteckt, der eine gewisse Basis hat. Und Rudersport anfangen hat meiner Meinung nach keinen Sinn mit 7 Jahren oder 8 Jahren. Man sollte ungefähr ausgewachsen sein und das bist du meistens mit so 10 Jahren aufwärts. Also so 12, 13, 14 ist eigentlich das beste Alter, um im Rudersport zu beginnen. Und wenn man das macht, hat man meistens eh schon ein bisschen eine Basis, weil die meisten fangen ja mit dem Kunstturnen an, also Turnverein, Schwimmverein, Fußball oder Leichtathletik und das ist eigentlich perfekt. Der Rudersport ist ein harter Sport, aber er gibt ordentlich viel zurück.
Man ist halt an den schönsten Plätzen, denke ich mal. Also draußen am Attersee oder auch in Linz, da bist du ja auch gerudert. Die Regattastrecke ist ja auch ganz toll an sich. Ja. Jetzt wissen wir schon, du bist sehr ehrgeizig. Aber was sind denn noch solche Wörter, die du verwenden würdest, wenn du dich selbst beschreibst? Probier mal.
Das ist gemein.
Ja, aber das kennt man ja von uns.
Um mich selbst zu beschreiben. Ja, ehrgeizig, mit dem Start ja mal ehrgeizig. Gleichzeitig natürlich zielorientiert, also ich bin ehrgeizig, wenn ich ein Ziel habe, das ich verfolgen kann, bin aber natürlich auch ein Teammensch, ein Teamplayer, bin sehr, sehr gerne in einer Gruppe einfach auch und kann da eigentlich auch meine beste Leistung abrufen, also ich bin auch gerne für andere da und kann dementsprechend auch sehr viel Verantwortung übernehmen, bin aber gleichzeitig auch imstande, Führungsposition einzunehmen, also ich bin mir den Konsequenzen dann schon auch bewusst.
Bist du eine gute Freundin und warum?
Ich habe wenige Freunde, die ich sage, dass es gute Freunde sind, aber die Freunde, die ich habe, die Freundschaften, die ich habe, die pflege ich sehr, sehr gut, weil es mir einfach auch wichtig ist. Und ich glaube, wenn man zu viele Freundschaften hat, geht eben dieses gute Freundschaftsgefühl ein bisschen verloren, weil man sie nicht 10 teilen kann. Also es ist halt einfach auch eine Sache, wie du sagst, bist du eine gute Freundin? Ich glaube, eine gute Freundin kann man dann sein, wenn man eben für jemanden wirklich da ist, sei es zu jeder Tages- und Nachtszeit.
Es brennen natürlich die Leute, ich kenne das schon, auf deine Geschichten von draußen und der Welt. Aber bleiben wir noch kurz im Salzkammergut. In deiner Jugend, wann hast du zum ersten Mal gespürt, dass so ein normales Leben für dich wahrscheinlich zu langweilig wird?
Das ist eine gute Frage. Ein normales Leben zu langweilig wird. Die Frage, glaube ich, hat sich erst dann gestellt, wie ich gemerkt habe, was man unter normalem Leben versteht. Also ich glaube, ich habe das unter anderem etwas später gemerkt, weil natürlich für mich der Sport und das Draußensein immer da waren und mir das eigentlich nie verwehrt worden ist. Und ich glaube, dieses Privileg habe ich dann erst ein bisschen später gemerkt und das, glaube ich, war dann so Ende Schulzeit, Maturazeit, wo ich dann gemerkt habe, so jetzt ist die Entscheidung da, sozusagen ins normale Berufsleben einzusteigen oder das zu nutzen, was man jetzt die letzten Jahre forciert hat, für das man trainiert hat und eben versuchen, ins Bundesheer hineinzukommen, bessere Leistungen zu bringen, internationaler stärker zu werden und so weiter.
Aber es war ja am Anfang der Rudersport noch so ganz zentral und ich habe dann erfahren oder gelesen über dich, Mitte 20 bist du dann zurück zum Segeln gegangen, dann wieder in den Rudersport und dann wieder zum Segeln, das ist so ein Hin und Her. Kannst uns du auf die Reise einmal ein bisschen mitnehmen? Du warst ja sehr erfolgreich in der Jugend im Rudern, du bist dann wirklich zum Bundesheer gegangen, oder? Und wie war die Reise dann wirklich und wie bist du zum Segeln gekommen? Das finde ich eigentlich sehr spannend, dass man relativ spät trotzdem nur mit Spitzenleistungen in einem anderen Sport nämlich macht.
Ja, dazu muss man sagen, ich habe ja dem Segelsport an sich nie vollständig den Rücken gekehrt. Meine Familie ist eine Seglerfamilie, das heißt, das Pendant, dass man im Segelsport bleibt, dass man die Basics kann, dass man weiß, wo Leo und Luffy ist, das ist ja alles da gewesen. Das heißt, das ist jetzt sozusagen nicht der Quantensprung gewesen, wie es vielleicht von außen betrachtet so ausschaut. Aber für mich war natürlich klar, wenn ich jetzt in den Segelsport einsteige, dann habe ich natürlich ein gewisses Grundwissen, dass ich da auch eine Art Leistung bringen kann. Mhm. Olympischer Segelsport ist natürlich noch einmal Ärger. Das ist natürlich nur mal was anderes. Und auch die Boote sind was anderes. Das heißt, man kann jetzt nicht von dem olympischen Segelsport ausgehen, der zu den 80er Jahren der Fall war. Die Boote jetzt sind einfach Jollen, das sind Skiffs. Da muss man körperlich so aktiv sein, wie du vorhin auch schon erwähnt hast. Also das fliegt um, wenn man es nicht festhaltet. Das sind halt alles Kriterien, die natürlich für mich gesprochen haben, weil ich natürlich eine gewisse körperliche Fitness einfach mitgebracht habe. Mit dem Background, dass ich weiß, was Segeln ist, habe ich natürlich innerhalb von einem Jahr sehr, sehr schnell aufholen können. Was man natürlich, ja, wenn man den Hintergrund nicht weiß, das natürlich ein bisschen heftig ausschaut.
Ja, absolut. Aber nimm uns einmal mit auf diesen 49FX. Was unterscheidet das? Weil ich gehe mal davon aus, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen dieses Boot zumindest nicht von Bord. Was unterscheidet es von einem normalen Segelboot und wie ist es das, zu lernen zu segeln?
Es macht unheimlich viel Spaß, das muss man schon dazu sagen, ist aber natürlich auch sehr, sehr fordernd. Also der 49er FX ist die Damenklasse des 49ers, das heißt, es gibt olympisch den 49er und die 49er FX-Klasse. 49er heißt das Boot deswegen, weil es 4,90 Meter lang ist. Man hat in etwa 21 Quadratmeter Segelfläche und fährt es mit Großsegel, Vorsegel und einem Gennaker. Das heißt, auf Raumkurs kannst du mit Gennaker fahren. Das Ganze ist sehr leicht. Das Boot an sich darf nicht mehr wie 92 oder 93 Kilo haben. Das wird auch gemessen, wenn du auf Weltmeisterschaften und so weiter unterwegs bist. Und jetzt muss man sich vorstellen, das Boot hat nur 100 Kilo und du hast eine Segelfläche von ca. 21 Quadratmeter, hast ein Mannschaftsgewicht von maximal 140 Kilo bei den Damen, 145 Kilo vielleicht. Da hat man natürlich unheimlich viel Druck auch im Segel, den du natürlich bewerkstelligen musst. Und da sagt man halt dann immer, Geschwindigkeit ist King. Das heißt, du musst alle Manöver mit Geschwindigkeit meistern und ansonsten sehr, sehr sanftmütig am Boot dich platzieren. Das heißt, du musst dich da bewegen wie eine Gazelle, haben wir immer gesagt.
Ja, schau da so aus.
Ja, also es sind auch wirklich Tanzschritte, die du machst, wenn du ein Manöver durchführst. Also du hast eine Schrittabfolge, die du bewerkstelligst, damit du so synchron wie möglich, so schnell wie möglich von der einen Seite auf die andere Seite kommst und somit auch den Kurs änderst. Und das Boot an sich ist eben relativ flach, hat nach außen hin zwei Wings, die etwas nach oben gehen, damit man nicht im Wasser streift. Und ansonsten hängen beide im Trapez, also sprich Steuermann und der Vorschotter. Und du musst dich eben dann aus dem Trapez aushängen, sozusagen wieder hineinschwingen, deine Schritte absolvieren und wieder auf die andere Seite gehen. Und das ist halt schon eine ziemliche Turnvorstellung, kann man es schon so ein bisschen sagen. Ja.
Und das übt ihr ohne Ende wahrscheinlich?
Das wird geübt bis zum Erbrechen, definitiv. Also es gibt da manchmal auch Einheiten, wo du nur Manöver machst und da wird dann eigentlich schon ganz schwindelig, weil du nicht mehr weißt, wo du jetzt eigentlich bist.
Na, servus.
Ja, ich wollte mir mal einen 49er kaufen, einfach so, und habe keinen Vorschotter gefunden.
Oh, du Armer.
Würdest du mit mir 49er segeln?
Selbstverständlich.
Sehr gut. Robert Steiner und Peter Seidelhofer.
Kann es sein, dass uns Lisa gerade auslacht?
Ja. Na, sie hat gesagt, sie coacht uns.
Ah.
Was würdest du uns eher zutrauen, rudern oder 49er segeln?
Beides nicht.
Wir sind beide sehr groß. Tanzen können wir mittelmäßig.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es kommt drauf an. Also das, was mir jetzt diese Entscheidung erschwert, ist, dass ich nicht weiß, wer von euch gut steuern kann. Weil entweder hast du einen guten Vorschotter oder einen guten Steuermann, der das Boot sozusagen im Balance hält, dann ist das überhaupt kein Problem. Und beim Rudern, das würde ich euch auf alle Fälle zutrauen, das ist überhaupt kein Thema. Beim Segeln ist es wirklich sozusagen das Gefühl für das Segelboot. Das kann ich jetzt nicht einschätzen.
Eine sehr diplomatische Antwort, gell? Ja.
Das hast du sehr gut gemacht, Lisa. Ich würde irrsinnig gern rudern. Also ich finde das einen total spannenden Sport. Ich habe nur Angst, dass es zu spät ist. Wie schaut das aus?
Überhaupt nicht. Also der Rudersport, der kann betrieben werden bis ins hohe Alter. Voraussetzung ist einfach, dass natürlich die muskuläre Voraussetzung passt. Das heißt, ich würde es jetzt keinen empfehlen, der jetzt einen dreifachen Bandscheibenvorfall hat oder sonst irgendwas. Da muss man natürlich stabil wie möglich sein. Es kommt natürlich ein Druck durch die Schubbewegung, das kann man sich vorstellen wie eine Art Strecksprung, kommt natürlich auf den unteren Rücken. Und das muss man, wenn man etwas älter ist, trotzdem auch mit Vorsicht angehen, dass die Technik passt. Ansonsten ist das überhaupt kein Problem.
Auch das hat sie sehr charmant formuliert.
Würdest du uns das einmal zeigen, bitte?
Sehr, sehr gerne.
Finde ich großartig.
Ja, ich finde das auch super. Bevor wir jetzt wirklich weitergehen, was waren denn deine größten Erfolge eigentlich im Rudern und dann im Segeln?
Es ist so lustig, die größten Erfolge, also ich definiere die größten Erfolge jetzt nicht unbedingt nach Platzierungen, sondern Perfekt. Auch nach dem, was sie für mich bedeuten. Für mich im Rudersport an sich die größten Erfolge waren natürlich die Shackleton-Mission, also das ist halt was Einzigartiges, das kann man so einfach auch nicht mehr wirklich wiederholen. Ansonsten natürlich die WM-Medaillen und natürlich besonders da die erste WM-Medaille, die eben damals als jüngste Teilnehmerin gemacht hat mit der Christine Schöntaler, mit einer Kärntnerin, wo wir im Finallauf noch an Krebsen gerissen haben, also sprich eingefädelt haben, und vom fünften Platz.
Super, an Krebsen gerissen. Ja, super.
Und vom fünften Platz auf den zweiten Platz vorgefahren sind. Also das ist natürlich, das bleibt halt einfach.
Wow. Wow, echt super. Mich würde was interessieren, oder ist es zu früh? Ich würde gern so gern, weil ich weiß, viele, diese Shackleton-Mission ist für viele wahrscheinlich nicht so ein Begriff. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, was ist das für ein Wahnsinnsunternehmen?
Ja, die Shackleton-Mission hat sich zusammengetragen aus der Idee vom Fionn Paul heraus. Der Fionn Paul, der Projektleiter, hat damals kurz nach oder eigentlich während Corona die Idee gehabt, weil ja das 100-jährige Jubiläum vom Ernest Shackleton stattfand. Ja, man könnte doch die Route vom Ernest Shackleton nachrudern, aber natürlich mit dem Ziel schneller und natürlich in anderer Konstitution natürlich, weil Ernest Shackleton mit Holzboot und Leinentücher und so weiter, das kann man nicht vergleichen.
Man muss vielleicht kurz sagen, der ist mit der Endurance auf Eis gelaufen, die Endurance ist zerborsten und er hat dann mit wenigen Mannschaftsmitgliedern ist er diese, ich weiß es nicht, noch Elephant Island, oder? Ja. Gerudert?
Nein, südgeorgische Inselgruppe. Dort mussten sie aber nochmal übers Gebirge drüber, weil die Walfangstation, die sie eigentlich versucht haben zu erreichen, haben sie eben verpasst und sind auf die Rückseite dieser Insel gelandet und sind dann nochmal übers Gebirge, um dann wieder zu Menschen zu gelangen. Und sie konnten aber alle retten, bis auf ein Tier in dem Sinn. Das war die Mrs. Chippy, das war die Katze vom Oberbootsmann und die ist leider gegessen worden.
Unglaublich, das ist alles Geschichte eigentlich.
Ja, also das ist wirklich unglaublich. Und wie ich mich zum ersten Mal damit befasst habe, habe ich mir gedacht, nein, das ist ja ein Blödsinn. Also wie kommt der jetzt dazu? Also man ist, glaube ich, heutzutage schon so weit weg von solchen Dingen, auch von diesem Entdeckertum ein bisschen. Es gibt, glaube ich, wenige, die das sehr stark forcieren. Aber das war irgendwas, wo ich mir im ersten Moment gedacht habe, naja, wirklich?
Aber magst du uns das ein bisschen erklären, wie weit ist das, was ist jetzt mit dem Segelboot hingesegelt, ohne große Vorbereitung eigentlich, das war glaube ich noch ganz okay und dann seid ihr zurückgerudert, wie weit war das, wie lange habt ihr Veranschlag gehabt und was waren deine ersten Eindrücke?
Ja, die ganze Mission war natürlich anberaumt für einen Monat, vor allen Dingen für einen Zeitraum, wo wir wussten, das Wetter ist einigermaßen stabil. Das ist einigermaßen stabil, da muss ich ein bisschen einen Spoiler reinhauen, hat sich aber dann leider anders entwickelt. Wir sind aber trotzdem, weil wir dieses Fenster nutzen mussten, einfach auch, weil es organisatorisch nicht anders möglich war, weil ja Boote organisiert wurden und so weiter, musste man ablegen. In der Mannschaft eben zu sechst, ich mit die fünf Jungs. Wir haben uns vorher nicht gekannt, haben natürlich uns vorbereitet, ein Dreivierteljahr, aber halt mit Online-Meetings und Aufgabenverteilung und dergleichen. Und jeder musste einfach auch seine Leistung erbringen über ein Ruderergometer, das kann man sehr gut messen. Also man wusste trotzdem, es sind alle fit und dergleichen. Also sofern jeder natürlich ehrlich war. Und wir haben dann natürlich mit Selma, das ist eine 60-Fuß-Catch, mit dem Piot, der hat selber schon einen Weltrekord aufgestellt. Mit diesem Schiff ist er zum südlichsten Punkt, der jemals erreicht wurde, gesegelt. Und mit diesem tollen Schiff, muss man dazu sagen, sind wir dann sozusagen in die Antarktis gesegelt. Dort haben wir dann das Boot, was wir Monate vorher hingeschickt haben, entgegengenommen, haben es mit unseren Materialien, die wir mitgenommen haben, am Segelschiff natürlich befüllt, weil Essen, Wassergeschichten, die ganzen Safety-Ausrüstungen, also die Safety-Leashes haben wir natürlich montieren müssen, die Ruderblätter und. Und sind dort dann von der Admiralty Bay, haben wir gesagt, passt, wir starten St. Elephant Island. Starten dort und dann geht's, weil dort ist ja auch die Endurance gesunken oder in der Nähe. Jetzt haben sie es ja gefunden, aber sie geben ja die Koordinaten nicht preis, weil ja durch den Drift hat sie es anscheinend gar nicht so weit wegbewegt, wo sie die letzten Koordinaten gehabt haben von der Endurance. Das habe ich auch vor kurzem gerade erst gesehen. Ja, und dann sind wir gestartet und haben uns da entlang gehandelt von den antarktischen Inselgruppen. Und dann macht sozusagen der letzte Teil oder der letzte Abschnitt unter Anführungszeichen macht dann auf. Das heißt, du bist dann auch wirklich offenem Gewässer und kannst dich mit einem Ruderboot nicht mehr wirklich irgendwo hinter einer Insel verstecken. Die Windrichtung war leider auch nicht die beste für uns. Das heißt, es wäre Gegenwind und Gegenwelle gewesen. Zu dem Zeitpunkt haben wir schon gewusst, jetzt wird es knapp. Wir waren aber trotzdem recht schnell. Also wir haben einen Schnitt gehabt von 2,8 Knoten. Dazwischen haben wir aber sogar jemanden evakuieren müssen. Also den Mike Metzen, der ist uns leider kollabiert. Den haben wir sozusagen evakuieren müssen. Das heißt, wir waren nur zu fünft. Und dann haben wir eben gesehen beim Wetterrouting, jetzt kriegen wir ein Problem. Wir kriegen Sturmböen mit bis zu 135, bis Spitzen bis zu 160 km/h. Welle haben wir gehabt bis zu 9 Meter Welle und das Ganze halt seitlich dagegen. Mhm. Und der Fien hat schon so viele Expeditionen hinter sich. Und er hat in dem Moment einfach gesagt, das ist nicht wert. Also er schätzt unsere Leistungsfähigkeit und dergleichen, aber er musste jetzt die Entscheidung treffen und er sagt jetzt fürs Team, wir fahren nicht mehr weiter, wir schauen, dass wir bei der letzten Insel sozusagen Schutz suchen und das war auch die richtige Entscheidung.
Mhm. Aber war das hart für dich?
Ja, es war richtig hart. Du bist da also ein bisschen in einer Schiene drinnen, wo du nicht mehr viel an andere Dinge denkst. Also du hast halt dann einfach so diesen Ablauf, diesen Tagesablauf. Ich meine, wir sind ja 24/7 durchgerudert, jede 90 Minuten gewechselt. Du bist da einfach in einem Trott drinnen und du kriegst dann sozusagen bis auf das, dass du weißt, dass du dieses Ziel erreichen willst, gibt es da nichts mehr. Und wenn dann einer sagt, naja, das Ziel ist auch nicht mehr da, na, dann bricht einmal kurzzeitig die Welt zusammen, bis du dann wieder realisierst, hey, macht ja völlig Sinn. Also,
und wir leben noch. Muss man auch sagen, oder?
Richtig, richtig. Und wir leben noch, ganz, ganz richtig.
Obwohl, es gab schon große Herausforderungen auch für dich körperlich, oder? Magst du uns davon erzählen?
Ja, natürlich. Also die ganze Expedition war natürlich für mich auch das erste Mal in so extremen Situationen zu sein. Ich habe mich gut vorbereitet, glaube ich. Also ich war körperlich wirklich topfit. Da bin ich selbst nach wie vor noch stolz auf mich, dass ich das so hingekriegt habe. Oder auch zu merken, was der Körper imstande ist zu leisten. Und Herausforderungen, übliche Sachen, also aufs Klo gehen. Die Männer, es ist halt einfach leichter für die Männer. Bei den Damen, du musst dich halt einfach immer ausziehen, weil das von den Anzügen nicht besser gegangen ist. Das heißt, ich bin halt jede 2 oder jede 3 Stunden halt wirklich eigentlich knockert draußen gestanden und haben mir sprichwörtlich den Arsch abgefroren. Also es ist halt wirklich, das war halt unheimlich viel Energie, die da drauf gegangen ist. Auch die Herausforderung, dass du nicht gewusst hast, ja, halten die das jetzt alle psychisch auch durch? Muss man sich da in die Richtung ein bisschen vorbereiten? Was bedeutet das? War auch ganz interessant. Und ja, schlussendlich, ich meine, wir haben knapp immer wieder ein sozusagen Capsize, also sprich ein Überschlagen des Bootes verhindern können, hat aber natürlich einige Ruder zerstört dabei, die wir natürlich auf die Schienbeine bekommen haben. Also einmal haben wir gedacht, so, jetzt ist mein Schienbein durch. War Gott sei Dank nicht so, waren Gott sei Dank nur Prellungen dann schlussendlich, aber halt dann auch Sachen wie Zechenbrochen und Erfrierungen dritten Grades, also das war dann schon dabei.
Hast du damit gerechnet?
Du hast dich darauf vorbereitet, mental ja, aber die Frage ist immer so, wie kann man damit wirklich rechnen? Also wenn es dann da ist, dann musst du es akzeptieren, dann ist es eh so. Ich habe mir versucht, psychisch darauf einzustellen, aber es ist nicht so easy, wenn es dann wirklich so weit ist.
Wahnsinn.
Aber was macht denn so eine Exponiertheit und das Gefühl, dass eigentlich alle Umstände gegen einen sind mit der Psyche? Wie war das dann mit den anderen? Ich schätze jetzt das relativ stabil ein, aber hast du auch gemerkt in dem Gefüge der Mannschaft, dass da rumort?
Ja, es hat ordentlich rumort, also das braucht man gar nicht beschönigen. Und es war auch nach wie vor so, man sagt ja dann oft so, ja, der Hahn im Korb und ich war halt die Henne im Korb, in dem Sinn. Und das war recht lustig, weil ich habe mich schon darauf eingestellt, ich studiere auch Wirtschaftspsychologie, das heißt, ich habe eine gewisse psychologische Ausbildung auch hinter mir. Aber es war halt recht interessant, dass das dann auch wirklich so eingetroffen ist. Und ich war halt so ein bisschen der Puffer. Und es ist halt von jeder Ecke immer was gekommen. Und ich habe dann immer versucht zu schlichten. Das war immer recht lustig, weil sozusagen normalerweise sagt man immer, die Mädels sind diejenigen, die da Unruhe erzeugen. Aber in der Situation oder in der extremen Situation hat das bei den Burschen auch ordentlich Risse verursacht.
Unglaubliche Geschichte.
Magst du uns das nur kurz erklären? Du hast gesagt, 90-Minuten-Schichten. Was war dazwischen? Also ich kann mir vorstellen, ihr wart, glaube ich, 6 Leute, oder? Ihr habt 3 und 3. Oder wie war das? Und ihr seid immer, ihr habt gerudert. Und was war dann?
Also die 90-Minuten-Shifts waren sozusagen so eingeteilt, 90 Minuten Vollgas rudern, was geht, und natürlich noch Kurs halten. Und in den 90 Minuten, die du sozusagen frei hattest, war halt eigentlich die Zeit schon sehr, sehr knapp. Also du musstest gut geplant sein. Ja, was macht man in 90 Minuten? Du schaust, dass du was isst, du schaust, dass du was trinkst, du schaust, dass du 20 Minuten Schlaf hineinbekommst, dass du aufs Klo gehen kannst. Das nimmt ja alles Zeit in Anspruch. Und auf lange Sicht natürlich schaust du auch, dass der Bopsch nicht wund wird, weil du sitzt ja beim Rudern sehr viel. Natürlich reibt das auch alles, das tut ja auch weh. Und dass halt mehr oder weniger die Körperhygiene trotzdem auch passt. Das sind 90 Minuten, die sehr, sehr schnell vergehen.
Und die anderen werden relativ lang einem vorkommen, oder?
War nicht einmal so tragisch. Also ich habe ehrlich gesagt die 90 Minuten Rudern wesentlich mehr genossen als die 90 Minuten Ruhe. Vor allen Dingen auch deswegen, weil du in der Ruhe die Feuchtigkeit und die Kälte mehr mitbekommen hast.
Ihr seid ja in der Nacht gerudert, oder? Wie stellen wir die Antarktis in der Nacht vor, wenn es vielleicht noch nicht ganz so bläst und wenn die Wellen nicht so hoch sind? Man muss sich ja denken, man ist auf einem anderen Planeten, oder?
Oder in einem Schwarz-Weiß-Film gefangen. Also das war schon was, das war recht witzig. Man ist natürlich müde und alles und man nimmt das dann auch alles ein bisschen anders wahr. Aber im Endeffekt hat es sich angefühlt, wie wenn du in einem Schwarz-Weiß-Film warst.
Und einen Rekord habt ihr ja trotzdem aufgestellt, oder?
Ja, gesamt 10 Rekorde haben wir
aufgestellt. Was, 10?
10 Rekorde. Wow. Und davon darf ich eben 2 sozusagen meinen eigenen nennen. Also ich bin eben die erste Frau, die im Polargewässern gerudert ist und die in Südpazifik gerudert ist.
Das nimmt da keiner mehr sozusagen.
Anscheinend.
Ja. Damit kommst du in die Bücher.
Bin ich schon. Ja, bin schon im Guinness World Records Buch, glaube ich, 2024 bin ich drin, ja.
Habt ihr dieses Aufgeben oder das Aufgeben müssen von euch restlichen 5, habt ihr das jemals aufarbeiten können? Oder ist das, oder hat das einfach die Zeit gebracht, dass man mit dem den Frieden schließt?
Ich habe relativ schnell meinen Frieden damit schließen können, weil ich gewusst habe, dass es einfach irrsinnig ist, wenn du da jetzt weiterfahren würdest. Also das wäre ein Himmelfahrtskommando gewesen. Ich glaube, der Stefan hat ein bisschen damit gekämpft, der Bulgare. Der ist ja jetzt nach wie vor noch sehr, sehr emsig unterwegs mit anderen Rekorden, die er versucht aufzustellen. 1, 2 sind aber leider jetzt, glaube ich, misslungen. Das heißt, ich glaube, du musst also ein gewisses Risiko einfach mögen oder halt einfach, ja, das suchen in gewisser Weise auch. Die anderen Jungs haben aber, glaube ich, auch relativ schnell damit abgeschlossen.
Was isst man dort eigentlich? Weil wir nicht grausliche Themen hier am Tisch bringen, aber Katzen habt ihr keine mitgehabt, Gott sei Dank, oder?
Nein, und unsere Katze und unter Anführungszeichen, das war ja das Boot. Also wir haben unser Boot Mrs. Chippy getauft.
Und oh, das ist auch nett.
In Anlehnung an die Katze.
Ja. Eine furchtbare Geschichte aber in Wirklichkeit, oder?
Ich finde schon, ja.
Also was esst ihr dort oder was habt ihr gegessen?
Also normalerweise isst man so Astronautennahrung, sagt man dazu, oder freeze-dried food, also trockengefrorenes Essen, das du einfach mit heißem Wasser aufgießt. Wir haben ja ca. 100 Liter Wasser mitgehabt, um dann danach, wie wir ein bisschen in wärmere Gewässer gekommen sind, kannst du ja Wasser aufbereiten, aber in den ersten Passagen braucht man ja sozusagen ein Wasser, was wir selber mitnehmen haben müssen, was wir dann wieder kochen haben müssen, damit wir es trinken haben küssen müssen, weil es halt kalt war.
Das ist unglaublich, was man alles bedenken und planen muss, oder?
Ja, und was der Mensch aushält, ist auch unglaublich.
Ja, das finde ich auch.
Das ist wirklich. Wollen wir noch kurz auf die schönen Dinge eingehen? Kannst du uns die Schönheit des Südpolarmeeres, des Südpazifiks einmal ein bisschen beschreiben? Also ich stelle es mir wirklich, du hast vorher schon das Bild gemalt vor unserem geistigen Auge des Sonnenaufgangs. Das muss ja eine unglaubliche Welt dort sein.
Es ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig, das sehr bildhaft zu beschreiben, weil es einfach so viele Eindrücke sind, obwohl es nicht so viel ist, was dort ist. Aber es ist halt, das Wasser erscheint schwer, tief und grau und einfach, ja, unheimlich gewaltvoll. Also es ist halt eine Faszinierung gewesen aus dieser Macht, die vom Wasser ausgeht, aber gleichzeitig auch so das, was die Energie bringt in gewisser Weise. Wir haben ja dort da Finnwale gesehen, die Pinguine waren die ganze Zeit bei uns, es waren ja irgendwelche anderen Tümmler, waren auch mal in der Gegend, das konnte man nicht genau zuordnen. Respekt haben wir natürlich schon gehabt, falls Orcas daherkommen, weil wir ja nicht wissen, wie die auf uns reagieren, weil es da ja gerade schon unterschiedliche Gruppierungen gibt. Und dementsprechend, also das ist halt einfach die Urgewalt des Wassers, was da einfach präsent war. Im gleichen Atemzug, es ist einerseits still, mhm, aber halt nie ruhig. Mhm. Also du bist in einer Szene gefangen, wenn man es jetzt so beschreiben kann, dass du immer etwas um dich herum hast. Du hast nie das Gefühl, dass du alleine bist. Aber trotzdem ist es so schön ruhig und es sind halt ganz, es sind keine anderen Lärmbelästigungen da. Also du hörst die Vögel, mhm, du hörst das Wasser, du hörst zwar die Ruder, die jetzt dann ins Wasser gleiten, mehr oder weniger, wenn du den Schlag machst und das Ein- und Ausatmen von dir selber, aber sonst ist da nichts. Und das ist unheimlich, es ist wie eine Therapie.
Wow. Jetzt habe ich etwas gelesen, weiß aber nicht, ob es stimmt, dass du dich sehr für Natur- und Umweltschutz auch einsetzt. Ist das so?
Ja, ich bemühe mich. Also es ist, glaube ich, es ist schwierig, weil auf der einen Seite bemühst du dich darum, dass was passiert. Auf der anderen Seite sagt wieder jemand anderer, naja, das bringt ja genau gar nichts, so wie es das jetzt mit den Bienen gehabt haben. Nicht? Jetzt sagen sie wieder, ja, die ganzen Bienen, also die gezüchteten Bienen sind ja gar nicht so gut. Man soll eher schauen, dass die Wildbienen wieder mehr nachkommen. Also gefühlt, man kann es nicht richtig machen. Ich bemühe mich trotzdem, dass ich da in gewisser Weise Unterstützung gebe.
Aber ist das ein Ort, das Südpolarmeer, wo man zumindest noch keine Spuren des Menschen sieht? Weil ich war mal beim Zieleinlauf vom Volvo Ocean Race, mhm, dabei und da war ein Boot, das ziemlich viele Sensoren drauf gehabt hat. Mhm. Und dann habe ich mir einen Vortrag angehört und der Skipper hat gesagt, das Problem ist wirklich, es gibt auf der Welt keinen Ort mehr, wo kein Mikroplastik im Meer ist. Und das ist ja wirklich schlimm. Mhm. Aber ist es wenigstens so dort, wo du warst, dass man wirklich nur unberührte Natur sieht?
Definitiv. Also Antarktis ist sehr, sehr, oder wird sehr, sehr stark geschützt oder sie bemühen sich sehr. Du darfst ja dort da keinen Müll, also nicht einmal Fäkalien oder sonst irgendwas ins Wasser lassen. Das heißt, das musst du ja auch alles mitnehmen, auch wie wir hingesegelt sind. Das haben wir alles an Bord gelassen. Musst du auch gut organisieren. Und das war eben auch das Faszinierende. Also du bist halt dort und du weißt halt ganz genau, du bist, wenn du irgendwas hast, dann bist du halt wirklich alleine. Also da ist kein Mensch, der dir wirklich was helfen kann oder kein Helikopter oder kein Schiff oder sonst irgendwas. Das ist pure Natur. Mhm. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Ja.
Fühlt man sich da wahnsinnig lebendig?
Ich finde es einerseits lebendig und andererseits war es unheimlich entspannend. Mhm. Also sinnbildlich gesprochen, am liebsten hätte ich mich dort einfach ins Wasser gelegt und hätte mich einfach treiben lassen. Weil es kann, unter Anführungszeichen, da ist nichts. Mhm. Und du kannst mehr oder weniger einfach mal genießen, was dort rund um dich passiert.
Mhm. Bis auf die Orcas.
Bis auf die Orcas.
Aber ich habe ja mal gelesen, meine Frau will ja unbedingt mit Orcas schwimmen. Es hat noch nie einen Angriff gegeben von Orcas auf Menschen.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe in letzter Zeit schon einiges gelesen. Ja, auf Boote, ja. Aber was ist der Hintergrund?
Man weiß es nicht. Manche sagen, sie spielen einfach nur mit den Rudern. Oder was sagst du? Was habt ihr? Wie habt ihr das gesehen?
Ja, wir werden ja immer wieder gebrieft, weil wir eben vor allem die Straße Gibraltar und so weiter durch müssen. Das Thema ist schon, dass es jetzt zwei Orca-Familien gibt anscheinend, wo das Muttertier angefangen hat, die Jungen anzulernen. Und man kennt ja auch sozusagen Fangtechniken von den Orcas, die ja sehr, sehr geschickt sind, auch in der Antarktis, dass sie ja dass sie diese Welle erzeugen, dass sie diese Robben von den Eisschollen runterschwemmen und so weiter. Und das Thema ist schon, dass sie jetzt nicht per se auf die Menschen losgehen, aber sie sind halt, glaube ich, einerseits ein bisschen gestresst und auch zornig, glaube ich, weil sie einfach nicht mehr genug Fressen finden. Und damit sind sie gelangweilt und dann versuchen sie halt irgendwas anderes zu erlegen, was ihnen gerade Spaß macht. Und man weiß ja mittlerweile auch, dass Orcas halt einfach jagen, weil es ihnen Spaß macht, so wie es Katzen auch tun.
Bevor wir jetzt zum Blauwassersegeln kommen, weil du hast ja schon angesprochen, ihr müsst manchmal durch die Straße von Gibraltar durch. Was sind so deine Werte, die du niemals über Bord werfen würdest, auch wenn es rund um dich extrem wird? Was ist dein Wertekorsett? Woran glaubst du?
Also ich glaube ganz stark dran, dass es immer eine Lösung gibt, dass man, auch wenn es nur so schief geht, sich einfach die Zeit nehmen muss und das sacken lassen muss und da einfach eine Entscheidung trifft. In dem Sinn dann auch zu dieser Entscheidung steht. Also ja, man kann es, wie gesagt, nie jemandem recht machen, aber das Wichtigste ist, dass man selber mit dieser Entscheidung klarkommt. Und ich würde nie jemanden, also auch in einer Extremsituation würde ich, glaube ich, nie jemanden von Bord werfen. Also das wäre das größte No-Go überhaupt. Das geht nicht.
Nein, und ich glaube, die Situationen können so extrem werden, dass man über sowas nachdenkt.
War auch schon so, ja, definitiv.
Wahnsinn. Jetzt bist du wieder in einer Crew, diesmal einer reinen Frauencrew. Möchtest du uns da was erzählen? Weil du bist vom Ruderboot wieder ins Segelboot gestiegen, aber nicht am Attersee, nicht auf den Regattastrecken, sondern jetzt geht's wirklich hinaus auf die Ozeane.
Definitiv. Ich bin jetzt in einem Team aus 6 Ladies. Die Ladies sind international. Also wir haben Frankreich, Italien, Amerika, Südafrika, Schweiz, Niederlande und Österreich. Die Damen sind unheimlich beeindruckend. Also wir haben von der Francesca Klapkitsch, die jetzt auch ins Van-der-Globe-Business einsteigt mit einer Imoca, bis über die Sarah Stone, die auch beim America's Cup im Team drinnen war, bis über die Anne-Claire Lebert, die Matrace-Weltmeisterin ist, und die Elodie Metro, Schweizerin, die da, glaube ich, schon alles gesegelt ist, was man segeln kann, die man aber eigentlich kaum kennt, weil sie, und das muss man schon dazu sagen, einfach Frauen sind, unheimliches Wissen haben, aber halt nie oder sehr selten ins Rampenlicht gehen. Unheimlich beeindruckende Frauen, unheimlich viel, was ich da gerade mitnehmen darf, muss man dazu sagen, weil es haben sie ja immerhin 120 oder 130 beworben für dieses Projekt. Und ich darf mich da glücklich schätzen, dass ich da jetzt Teil des Teams bin.
Was habt ihr vor? Was ist das Projekt? Erzähl uns einmal ein bisschen was, auch übers Boot vielleicht.
Ja, das Projekt oder das Team ist im Upwind bei Meer Concept, gesponsert von 11th Hour Racing, das heißt ein riesengroßes Projekt. Man weiß ja, 11th Hour Racing ist ja in Richtung Nachhaltigkeit, Sustainability-Geschichten sehr, sehr engagiert, kommt aus einer Foundation von einer Amerikanerin. Und das Ziel ist eben einerseits, Frauen im Segelsport besser sichtbar zu machen, zu etablieren, aber natürlich auch in Richtung Diversität einfach auch Aufmerksamkeit zu schaffen. Das heißt, es ist egal jetzt, ob es jetzt ein reines Frauenteam ist oder ob es gender divers, whatever. Also das ist ihnen eigentlich egal. Wir haben halt jetzt mit dem gestartet. Und das Ziel ist es, dieses Team ins Ranking sozusagen nach oben zu schieben. Wir haben letztes Jahr die erste Saison gehabt, zwar ein 7. von 11 Booten, glaube ich, waren. Das, obwohl wir zweimal Schäden am Boot gehabt haben. Also es ist natürlich viel, viel Arbeit dabei, sehr viel Bootwork natürlich auch. Die langen Geschichten, also sprich die Transatlantik-Sachen, fahren jetzt hauptsächlich die Routiniers, also sprich die Francesca, die Anne-Claire und die Elodie. Das wird auch heuer im September auf Oktober so sein, nach Martinique. Das wird die Anne-Claire wahrscheinlich mit der Elodie fahren. Und wir, die Jungen, die Jungspunde sozusagen, lernen einerseits mit, versuchen das Boot auf Vordermann zu bringen und wir fahren Grand Prix-Geschichten, Coastal, Inshore und Offshore. Und dahingehend wird das Boot eben versucht, schnell gemacht.
Hast du Lust, auch einmal die langen Distanzen anzugehen? Ist das dein Ziel?
Ich bin sie auch schon gefahren. Also ich bin letztes Jahr zum Beispiel auch die langen Distanzen gefahren auf dem Boot, aber halt in Richtung Überstellung. Also jetzt nicht aufs Racing, sondern das ist eben auch Teil dieses Projekts, ist, dass du die Möglichkeit überhaupt hast, auf so einem Boot solche Fahrten zu machen. Weil das ist ja nicht selbstverständlich. Das heißt, auch wenn du jetzt viel Erfahrung hast, wird dich niemand sofort auf seinem Boot Überstellung machen lassen oder Rennen fahren lassen, weil es in der Offshore-Szene einfach so gang und gäbe ist, dass du dir das auch arbeiten musst einfach. Also ja, ist schon ein Ziel.
Jetzt hast du auch erzählt, wie viele sich da für dieses Projekt auch beworben haben. Wer sucht das aus und wie hast du dich gefühlt, wie du es wurdest?
Das war ganz, ganz witzig. Also ich habe das wirklich spontan gesehen, habe mich spontan beworben, war selber zu dem Zeitpunkt nur in Kroatien und habe Skipper-Trainings gemacht und habe definitiv nicht damit gerechnet, eine Antwort zu bekommen. Und dann bekomme ich die Antwort und ist gefragt worden, naja, ob ich denn sozusagen in dieser einen Woche, wo sie diese Sichtungswoche machen, Zeit hätte. Und dann haben wir gedacht, naja, wenn du jetzt schon den Anruf bekommst, dann musst du fast zusagen, dass du das überhaupt einmal sozusagen aufschlagst und dich zeigst. Habe ich gemacht und dann vor Ort eine Woche lang durchgetestet worden, von bis, also körperlich, mental, Meteorologie, trainingstechnisch, Segeltechnik auch. Also wir sind da doch in einer kleineren Version gegeneinander gefahren. Das ist ein Trimaran, das habe ich zuerst nicht gesagt, das ist ein Trimaran. Und schlussendlich haben sie dann gesagt, in einem letzten Debrief, haben sie gesagt, ja, sie würden sich sehr freuen, wenn ich sozusagen Teil des Teams werden würde. Und da ist mir dann ehrlich gesagt schon mal ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, weil ich nicht damit gerechnet habe. Weil natürlich auch andere Nationen vor Ort waren, die einfach wesentlich mehr Offshore-Erfahrung gehabt haben wie ich. Aber das war eben das Schöne, dass sie gesagt haben, na, sie wollen mich, weil sie mich sozusagen auf dem Weg unterstützen wollen und mich sozusagen da an der Hand nehmen wollen und mir Möglichkeiten bieten wollen.
Was ist das Ziel? Wo möchtest du hin in dieser neuen Karriere? Wenn du träumen darfst.
Wenn ich träumen darf. Mhm. Das sind schon ganz, ganz große Träume, weil die Offshore-Szene ist riesig und da ist auch ganz, ganz viel finanzieller Aufwand dahinter. Wenn ich träumen darf, dann würde ich natürlich gerne mal Van de Globe fahren oder auch eine Volvo Ocean Race. Mhm. Also auch im Teamgefüge, es muss jetzt nicht alleine sein. Mhm. Aber ich weiß ja mittlerweile durch auch die Antarktis-Expedition, dass ich glaube, ich mental in der Lage wäre, ja, was waren es, 68 Tage allein im Boot zu sein. Mhm. Es ist viel, viel Übung dahinter. Du musst sehr, sehr viel Seemeilen sammeln. Du musst wirklich eins sein mit dem Segelboot und du brauchst natürlich eine gute Finanzierung, damit das klappt. Aber wenn ich träumen darf, dann wäre das ein Ziel.
So wie man die jetzt kennenlernen, wird es klappen. Ich finde es ja immer sehr spannend. Es gibt dann immer wieder Finanziers, die dann Boote kaufen. Ich habe den Boris Herrmann zum Beispiel sehr verfolgt auf der Vendée Globe. Es ist schon eine Herausforderung, wenn man diese Videos anschaut. Der ist einfach monatelang alleine. Ich glaube, das macht schon ein bisschen was mit dem Kopf. Aber du scheinst sehr mental stark zu sein. Wie kommt das bei dir? Oder was hast du für Techniken, die du anwendest, damit du eben wirklich immer fokussiert und am Punkt bleibst?
Ich glaube, dass einerseits eine Sache ist, die man vielleicht ein bisschen aus der Kindheit mitbekommt, also wie man generell von den Eltern auf schwierige Situationen eingestellt wird oder sozusagen auch versucht wird zu vermitteln, wie man jetzt das Kind auch ein Problem löst, ganz einfach. Und natürlich auch die Erfahrungen, die ich schon gemacht habe. Es ist ja nicht alles immer nach Plan gelaufen bei mir. Ich habe auch viel Höhen und Tiefen gehabt und habe mich da durchkämpfen müssen und habe da sehr, sehr viel mitgenommen. Und kann da mittlerweile sehr, sehr selbstreflektiert sein. Also ich weiß halt mittlerweile schon, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, was kann ich mir zutrauen. Und ich glaube, aus dem ziehe ich einfach auch so ein bisschen diese mentale Stärke und kann auch einschätzen, ich bin jetzt für eine Sache bereit oder ich fühle mich bereit und alles Weitere lässt sich erarbeiten oder eben nicht.
Mhm. Unglaublich. Gehen wir zurück ins Salzkammergut. Jetzt ist das Abenteuer vorbei, der Adrenalinspiegel fällt wieder plötzlich auf null ab. Wie geht's da?
Mir geht's super.
Also auch damit kannst du gut umgehen.
Ja, ich bin unheimlich gern zu Hause. Mhm. Für mich ist es und wird es ja immer zu Hause bleiben, egal was passiert. Und es gibt einfach so viel zurück. Und da braucht es nicht einmal so viele Leute rund um mich. Es reicht völlig, wenn ich mich da irgendwo in einer Wiese sitzen kann und auf den See schauen kann. Das reicht völlig.
Welche Ziele generell in deinem Leben hast du noch? Das kann auch wirklich privat sein oder was auch immer. Jetzt wissen wir es seglerisch, aber was sind so die großen Ziele, die Milestones, die du in deinem Leben erreichen möchtest?
Ich habe die letzten 2 Jahre jetzt sehr, sehr hart gearbeitet, dass wir ein Haus grundsanieren. Also sprich auch so ein bisschen ein Eigenheim schaffen. Das Ziel ist, dass wir das jetzt ein bisschen finalisieren. 2 Jahre sind lang, was das anbelangt und die waren oder haben sehr gezehrt, sage ich jetzt einmal so. Ich habe sehr viel selber machen können, habe mir natürlich auch viel Unterstützung holen müssen in gewisser Weise, weil manche Dinge kann man einfach nicht alleine machen. Und das hat mich jetzt natürlich, was Sportliche anbelangt, etwas ausgebremst, auch wenn man das mit Frankreich dazwischen gerutscht ist, sage ich jetzt einmal. Geht mit. Aber das war natürlich auch Glück, also das muss ich schon dazu sagen. Und wenn dieser große Brocken einmal ein bisschen beiseite ist und natürlich auch der Abschluss meines Studiums, also ich habe jetzt meine letzte Prüfung die Woche und dann noch hoffentlich die Masterthese, die alles rund rennt, hoffentlich. Also das ist ja auch noch etwas, was vor mir liegt. Ich glaube, dann brauche ich mal vielleicht 1-2 Wochen, um noch einmal neue Ziele zu definieren. Momentan sind das gerade einfach so hohe Prioritäten, weil ich das unbedingt abschließen will, dass ich gerade jetzt im Petto noch nichts habe, dass ich sage, so, das ist jetzt das nächste Ziel. Aber das wird mit Sicherheit, glaube ich, die nächsten Monate auftauchen.
Uns beiden rudern lernen wäre so ein ganz ein großes Ziel. Sag ich mal, bevor wir jetzt zu unserem Wordrap kommen, der immer am Ende steht von einer Folge, was sollen die Leute mal über dich erzählen in 50, 60 Jahren? Wie soll man sich an dich erinnern? Was sind so, was hättest du gerne, was von dir bleibt?
Ich hoffe Positives. Mhm. Also man kann ja immer über Personen reden und ich hoffe, dass ich einfach einen positiven Eindruck hinterlasse und auch vor allem Dingen Junge motiviere, neugierig zu sein, sich was zuzutrauen und auch so ein bisschen, weiß ich nicht, hinauszugehen und zu sagen, ich probiere das jetzt, ich traue mir das jetzt und wenn es schief geht, ist kein Weltuntergang. Das würde ich gern, dass die Leute das ein bisschen mitnehmen können.
Ich glaube, dass du die Leute jetzt schon motivierst, das zu machen.
Fix sogar. Yeah. Finde ich wirklich schön.
Was werden wir machen? Jetzt rudern zum Beispiel.
Wir werden einmal rudern. Ja. Damit beginnen wir mal. Yeah. Jetzt aber zu unserem Wordrap. Bitte um kurze Antworten. Am Salzkammergut schmeckt mir.
Der Marillenknödel.
Das ist eher wachraumäßig, oder?
Definitiv, ja.
Aber wer macht denn die Besten?
Die Mama.
Ja. Finde ich schön.
Ja, finde ich auch super. Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Dass im Sommer so viel los ist.
Ja.
Ja, es wird leider schon ein bisschen sehr viel mittlerweile.
Ja, aber wenn du mit dem Skiff über den See blaust, ist klar, dass da jeder im Weg steht, gell?
Ja, das mache ich im Sommer eh nicht. Das mache ich nur in der Vor- und in der Nachsaison, weil da habe ich Platz genug.
Du hast eh den größten See ausgesucht, den es gibt. Im Salzkammergut fehlt mir.
Zum ersten Mal Stille. Dass das auch gibt bei dir, Lisa.
Vielleicht fehlt dir ja nichts.
Ich tue mir gerade richtig schwer. Also mir würde jetzt gerade nichts einfallen, dass ich sage, das fehlt.
Süße kleine Pinguine vielleicht.
Orcas.
Nein, also was fehlt mir? Nein, mir wird jetzt auf die Gache nichts einfallen.
Ist doch wunderschön.
Gut so.
Finde ich auch. Am Salzkammergut, im Salzkammergut, wie auch immer man das stellt, ist das Allerwertvollste.
Eigentlich die Gemeinden. Die Gemeinden und die Bewohner. Weil die machen es trotzdem auch zu dem, was es ist. Mhm.
Schönes Schlusswort.
Im Endeffekt die Menschen, gell?
Ja.
Vielen, vielen Dank, Lisa.
Danke, Lisa.
Bis zum nächsten Mal.
Für Dankeschön.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.